Läuft.
Gut. Deswegen habe ich diesen Vortrag wie folgt überschrieben: Wohin führt die Währungskrise? Die neue Weltordnung der Technokraten. Also es geht mir um die Technokratie. Das ist mein Hauptthema an dem heutigen Abend. Was ich völlig ausgelassen habe und was ich überhaupt nicht anspreche, ist die Tatsache, dass sich in der Technokratie eine Religion verbirgt. Es ist eine Religion. Und es wurde immer schon so als Religion verstanden. Und was meine ich mit immer schon so? Wenn man zurückgeht in die Geschichte und sich die Werke des Begründers der Technokratie anschaut, und der Begründer, den werde ich namentlich nennen, das war Henri Saint-Simon. Henri Saint-Simon, oder in Englisch Henry St. Simon, oder in Deutsch Heinrich St. Simon, Henri Saint-Simon, ein Franzose. Er war der Begründer der Technokratie. Und im Jahre seines Todes, und wir gehen zurück ins Jahr 1825, im Jahre seines Todes wurde sein letztes Buch veröffentlicht. Mit dem Titel, also in Französisch, ich sage es in Deutsch, Das neue Christentum. Das neue Christentum. Also noch einmal, der Begründer der Technokratie sah hinter der Technokratie eine konkrete Religion. Und zwar nicht nur irgendeine Religion, sondern genau die Religion, die das traditionelle, das orthodoxe, das reformatorische Christentum oder auch das katholische Christentum ersetzen wird. Also die konkrete Alternative zum Christentum, so wie er es damals gesehen hat. Und er hat das katholische Christentum in ganz besonderer Weise im Blickfeld gehabt. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass er derjenige gewesen ist, der in ganz besonderer Weise natürlich den Sakralismus gefördert hat. Das war der Hauptgedanke hinter seinem neuen Religionssystem, der Sakralismus. Und wodurch hat er sich inspirieren lassen? Also er wollte das Christentum in seiner katholischen Form abschaffen als Franzose. Er hat sich inspirieren lassen durch das mittelalterliche katholische System. Zum Beispiel eines Innozenz des Dritten. Das war so seine Idealvorstellung, nur eben nicht unter katholischem Vorzeichen, sondern unter dem Vorzeichen der Technokratie. Also das absolute System, das man sich nur vorstellen konnte, in der Verknüpfung von Staat, Kirche und Wirtschaft. Okay, das sind jetzt kurz ein paar einleitende Gedanken gewesen. Gedanken, die ich völlig ausgeklammert habe aus meinem Manuskript. Einfach um etwas Zeit zu sparen. Aber ich habe jetzt ungefähr, ja nicht ganz ein Jahr damit zugebracht, mich intensivst mit dem Schrifttum, mit dem Leben von, mit diesem Mann Saint-Simon, Henri Saint-Simon auseinanderzusetzen. Und ich sehe in der Tat Dinge jetzt völlig anders, als ich sie noch gesehen habe vor einem Jahr, bevor ich mich diesem Studium zugewandt habe. Teil meiner Erkenntnis habe ich eingearbeitet in dieses Manuskript. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise wird unsere Welt verändern. Oder das hätte ich auch im Perfekt sagen können, hat unsere Welt verändert. Eine globale Währung entsteht vor unseren Augen. Ich denke, es gibt niemand unter uns, der das bestreiten würde. Eine bestimmte philosophische Wellenstauung steckt hinter dieser Bestrebung. Der Vortrag, wohin führt die Währungskrise, die neue Weltordnung der Technokraten, geht darauf ein und zeigt die Folgen auf. Der Vortrag ist in drei Punkte gegliedert und diese drei Punkte möchte ich kurz nennen. Erster Punkt, die Faszination einer globalen Währung. Zweiter Punkt, die Technokratie ebnet den Weg zu einer globalen Währung. Und der dritte Punkt, der Verlust der Freiheit. Wenden wir uns dem ersten Punkt zu. Erstens, die Faszination einer globalen Währung. Die Idee einer globalen Währung fasziniert seit mehreren Jahren Politiker, Bankiers und Wirtschaftsfachleute. Das G20-Treffen in Pittsburgh 2009 zeigte dies deutlich. Ein Zeichen dafür, dass der Marsch in Richtung Weltregierung, auch als neue Weltordnung bekannt, mit verstärkter Kraft vorangetrieben wird. Eine neue Untersuchung legt nahe, dass die globale Währung nicht ein weiterer Euro sein wird, sondern auf der Basis von Kohlenstoff. Kohlenstoff stehen wird. Der Bezug auf Kohlenstoff passt besser in unsere Zeit, in der die fossilen Brennstoffe abnehmen, sich das Klima aufgrund menschlicher Eingriffe verändert und das Bevölkerungswachstum überwacht und kontrolliert wird. Es gibt Anzeichen, dass die globale Elite schon lange darüber nachdenkt, eine neue Kohlenstoffwährung einzuführen. Die Einführung einer globalen Währung wäre die letzte Aufforderung, um die globalen Aufgaben der Armutsbekämpfung, Bevölkerungspolitik, des Umweltschutzes, der globalen Erwärmung, Energieverteilung und Verteilung des wirtschaftlichen Reichtums zu lösen. Und all das, was grundsätzlich als Problem in unserer gegenwärtigen Welt angesehen wird, das soll jetzt durch die Einführung einer Kohlenstoffwährung gelöst werden. Die Technokratie würde einen großen Aufschwung erleben. Das Online-Lexikon Wikipedia erklärt Technokratie als, Zitat, ein System der Regierung, wo diejenigen, die mit Expertenwissen ausgestattet sind, beziehungsweise entsprechende Fähigkeiten haben, den Regierungskörper ausmachen, Zitat Ende. Also nicht mehr gewählte Repräsentanten, sondern Experten. Experten, die nicht gewählt werden. Also es ist kein demokratisches System. Es ist ein autoritatives System. Regierung der Experten. Das ist das, was grundsätzlich die Technokratie ausmacht, was wir unter der Technokratie verstehen. Das Ergebnis wäre ein Wirtschaftssystem, das auf Energieeinheiten anstelle der üblichen Währungen basieren würde. Die Währungen brechen ohnehin weltweit zusehend zusammen. Einzelpersonen, Firmen und Regierungen drohen in einem riesigen Ozean an Schulden zu ertrinken, weil sie jahrzehntelang über ihre Verhältnisse gelebt haben. Zurzeit existiert folgendes Szenario in den Gedanken der globalen Elite. Sie beseitigt Geldzeichen, also das, was wir so im Geldbeutel haben, die Euros oder die Dollars oder die Schweizer Franken, die nicht durch einen Rohstoff wie Gold gedeckt sind. Stattdessen erhält jeder Mensch auf dieser Welt Kohlenstoffzertifikate. Möglicherweise werden sie ihm monatlich zugewiesen, jedoch nicht für eine erbrachte Leistung. Also das ist nicht etwas, was sie bekommen, weil sie jetzt Bücher verkauft haben oder weil sie einen Vortrag gegeben haben, sondern sie bekommen diese Zertifikate einfach so. Ist das nicht eine gute Idee? Man muss nicht mehr dafür arbeiten. Und zwar möglicherweise jeden Monat bekommen sie diese Kohlenstoffzertifikate zugeordnet. Also quasi als Pauschale. Wenn diese Gedankenspiele Wirklichkeit werden, gibt es eine autoritäre und zentralisierte Kontrolle über alle Aspekte ihres Lebens. Warum? Wenn sie das nicht tun, was der Staat von ihnen haben möchte, bekommen sie diese Zertifikate nicht zugewiesen. Wie gesagt, Sie können diese Zertifikate nicht verdienen. Die einzige Möglichkeit, diese Zertifikate bekommen zu können, ist, wenn der Staat Ihnen diese Zertifikate zuweist. Und wenn Sie dann meinen, den Anordnungen des Staates zu widersprechen, was meinen Sie, was der Staat dann von Ihnen denkt? Und inwieweit er dann freizügig diese Zertifikate Ihnen zuweist? Noch einmal, wenn diese Gedankenspiele Wirklichkeit werden, gibt es eine autoritäre und zentralisierte Kontrolle über alle Aspekte des Lebens, von der Wiege bis zur Bahre. Jeder einzelne Mensch würde eine eindeutige Kennungsnummer über den Verlauf seines Lebens erhalten. Ein Datenspeicher mit dieser Kennnummer befände sich im Reisepass und würde körperliche Besonderheiten, schulische Leistungen, den beruflichen Werdegang, das Konsumverhalten, die Gesundheit und die medizinische Geschichte, Reisen ins Ausland und so weiter abspeichern. Um bei einem Diebstahl dieser Kennnummer die Daten nicht zu verlieren, würde empfohlen werden, einen zusätzlichen Datenspeicher unter die Haut einzupflanzen, damit den gespeicherten Informationen im Reisepass synchronisiert wird. Ein weiteres Szenario ist gut vorstellbar. Die Kohlenstoffwährung wird für die gesamte Weltbevölkerung ausgelegt sein, indem die verfügbare Energie regelmäßig verteilt wird. Wenn diese innerhalb eines Zeitrahmens nicht verbraucht wird, und das ist ein wesentlicher Gedanke, verfällt die Kohlenstoffwährung. Wessen Kohlenstoffwährung verfallen ist, erhält für die nächste Periode neue Energieeinheiten aufgrund der Produktionsquoten zugewiesen. In diesem System würde es keinen Sinn machen, Energieeinheiten zu sparen, wie das mit Geldzeichenwährungen noch möglich ist. Am Ende des Zyklus verlieren nicht verwendete Energieeinheiten von einer Sekunde zur anderen ihre Kaufkraft. Also Sie bekommen, sagen wir einmal, 100 Energieeinheiten zugewiesen am 1. Januar und am letzten Tag des Januars verfällt alles, was Sie nicht verbraucht haben. Am 1. Februar bekommen Sie dann erneut 100 Energieeinheiten zugewiesen. Das heißt, das Konzept des Sparens ist dann überflüssig. Die globale Elite beherrscht jetzt schon die Energieversorgung. Sie hat die Macht, zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Menge an Kohlendioxidausstoß zu begrenzen. So werden die Energieproduktionsquoten festgelegt. Folglich kann sie auch die Produktion an wirtschaftlichen Gütern und Nahrungsmitteln sowie das Reiseverhalten der Menschen bestimmen. Wie das funktioniert, das werde ich jetzt im Einzelnen noch ein bisschen näher ausführen. Nationale Währungen können noch für eine Weile fortbestehen, sie würden aber schließlich aus dem Verkehr gezogen werden und vollständig durch die Kohlenstoffwährung ersetzt werden. Man erinnert sich an die allmähliche Abschaffung einzelner europäischer Währungen und die etappenweise Einführung des Euros. Man kann sicher davon ausgehen, dass Personen massiven Druck erleben werden, wenn sie sich weigern, die Kohlenstoffwährung für alle finanziellen Unternehmungen zu verwenden. Druckmittel können zum Beispiel Handelsbeschränkungen, Reiseverbote oder Arbeitsplatzverlust sein. Die Finanzbehörden können die Verwendung der neuen Kohlenstoffwährung auch dadurch erzwingen, dass Nahrungsmittel und Treibstoff nur für Energieeinheiten gekauft werden können. Auch Steuern und Versicherungen wären nur mit dieser Währung möglich. Wer sich dem widersetzt, verliert seine Mobilität, verarmt und kann sich keine Lebensmittel mehr kaufen. Fassen wir diesen ersten Punkt zusammen. Die globale Elite bietet eine Lösung an, um die weltweiten Probleme wie Abnahme der fossilen Brennstoffe, Klimaveränderung und Bevölkerungswachstum zu lösen. Sie schafft die üblichen Geldzeichen ab und führt eine neue globale Währung ein, die auf Kohlenstoff basiert. Sie legt Energieproduktionsquoten fest und weist jedem Menschen auf der Welt Kohlenstoffzertifikate zu, die nach einer bestimmten Zeit wieder verfallen. Das führt zu einer autoritären und zentralisierten Kontrolle über alle Aspekte des Lebens, der sich niemand widersetzen kann. Im zweiten Teil des Vortrags fragen wir uns, welche Philosophie hinter dieser Überlegung steht. Zweitens, die Technokratie ebnet den Weg zu einer globalen Währung. Die Ideen, die der modernen Technokratie zur Grundlage liegt, geht auf den britischen Philosophen Thomas Hobbes zurück. Hobbes lebte von 1588 bis 1679 und war Autor des einflussreichen Buches Leviathan oder Leviathan in Englisch, das 1651 erschien. Es ist eines der bedeutendsten modernen Werke der politischen Philosophie. Hobbes war von der Notwendigkeit einer starken Zentralregierung überzeugt. Im Kontext seiner Zeit meinte er damit eine absolutistische Monarchie. Die materialistische Einstellung Hobbes war für die Entwicklung der Technokratie äußerst wichtig. Er meinte, dass man sowohl die Natur als auch den Menschen und sein Sozialverhalten mit denselben Methoden untersuchen könne. Hobbes gab den Anstoß zur Entwicklung einer Wirtschaft, die wir heute, oder Wissenschaft, Entschuldigung, einer Wissenschaft, die wir heute als Soziologie kennen. Nämlich die Erforschung komplexer Zusammenhänge in der Gesellschaft. Zwei französische Denker verfolgten diese und ähnliche Gedanken weiter. Henri Saint-Simon lebte von 1760 bis 1825. Und Auguste Comte von 1798 bis 1857. Comte stellt heraus, dass die Zivilisation drei Phasen durchläuft. Die erste Phase nannte er die theologische oder fiktive. Um sich die Welt zu erklären, greift der Mensch auf übernatürliche Einflüsse zurück. Diese können von Gott gesandt sein. Die zweite Phase ist laut Comte die metaphysische oder abstrakte. Philosophen erschaffen großartige Systeme, mehr oder weniger aus ihrer Fantasie. Sie appellieren an absolute Prinzipien wie an die Moral. Und die dritte Phase ist seiner Meinung nach die wissenschaftliche oder positive. Die vorherigen Dinge werden zugunsten empirischer Wissenschaft beiseite geschoben. Von Bedeutung ist nur noch Beobachtung, Hypothesen, Experiment, Datensammlung, statistische Prognosen und so weiter. Auguste Comte glaubte, dass wissenschaftliche Ergebnisse eine bessere Grundlage für die Zivilisation versprechen als die Religion oder die Spekulation der Philosophen. Sein politisches System übernahm viele Aspekte des Urmusters des Sozialismus, in dem es um den gesellschaftlichen und staatlichen Besitz von Produktionsmitteln geht. Auguste Comte ging es um die optimale Form des Progressivismus, also des Fortschrittes, des Progressivismus, als einer vorwärtsgetriebenen, auf die Vervollkommnung des Menschen gerichtete Grundhaltung. Auf die Vervollkommnung des Menschen ausgerichtete Grundhaltung. Er begründete auf dieser Grundlage die Soziologie und wird als Vater der modernen Sozialwissenschaften angesehen. Diese bedienen sich Mittel, die auf Erfahrung ausgerichtet und datengeschützt sind. Sie verzichten auf Begriffe wie Erbsünde, die der ersten Phase angehören. Erinnern Sie sich an die theologische und fiktive? Oder auf Abstraktionen wie private Eigentumsrechte? die zur zweiten Phase gehören. Auguste Comtes Positivismus beeinflusste spätere Denker. Zu ihnen zählten Wilhelm Wundt, der von 1845 bis 1920 lebte und die experimentelle Psychologie der Leipziger Schule begründete. Bertrand Russell, 1872 bis 1970, gilt als der britische Logiker, Philosoph, Fabian, Sozialist und Förderer der wissenschaftlichen Gesellschaft. Er wurde durch Werke wie The Impact of Science Society bekannt. Im Buch, das 1952 erschien, unterscheidet er bewusst zwischen der Art der Bildung für die Elite und für die Massen. Auch der Amerikaner Edward Bellamy sollte erwähnt werden. Er lebte von 1850 bis 1898. Er skizzierte einen technokratischen Zukunftstraum in seinem berühmten Roman Looking Backward. Das Werk erschien 1888 und beschrieb Ereignisse im Jahre 2000. Betrachtet man den geschichtlichen Werdegang und philosophischen Hintergrund der Technokratie, stellt sich die Frage, ist die Technokratie geeignet, im öffentlichen Leben eine entscheidende Rolle zu spielen und Menschen minutiös zu beeinflussen? Oder haben wir es nur mit wilden Fantasien realitätsfremder Zukunftsträumer zu tun? Im Jahre 1919 wurde eine Organisation gegründet mit dem Namen Technical Alliance of North America. Technical Alliance of North America. Und zwar in der Stadt New York City. Die Gründungsmitglieder waren unter anderem der Wirtschaftsingenieur Howard Scott, der Ökonom Thorstein Veblen, der Physiker Richard Tolman, der Ingenieur William H. Smythe und der Begriff, der den Begriff Technokratie prägte, und der Bankier Stuart Chase. Sie machten sich an die Arbeit, Anwendungen wissenschaftlicher und technischer Errungenschaften auf die Verhaltensnormen des sozialen Miteinanders zu übertragen. Also genau das, was Henri Saint-Simon in seinen Büchern beschrieben hat. Das haben diese Ingenieure, Bankiers, Ökonomen versucht, jetzt tatsächlich konkret umzusetzen. Wie gesagt, wir gehen zurück ins Jahr 1919. Auf dem Herzen lagen ihnen vor allem die Unterbindung des, wie sie es empfanden, verschwenderischen Umgang mit Rohstoffen. Also das wollten sie verhindern. Sie wollten den verschwenderischen Umgang mit Rohstoffen verhindern. Auf jeden Fall sollte die Möglichkeit der Amerikaner, ihre eigenen Entscheidungen als souveräne Verbraucher treffen zu können, enorm eingeschränkt werden. Okay? Sie begannen mit einem intensiven Studium der Energie- und Rohstoffressourcen des nordamerikanischen Kontinents. Vor ihren Augen erstreckte sich das Gebiet von den Wäldern Panamas bis zum Eismeer Kanadas. Ihr Ziel war die Erstellung eines planungssicheren und systematischen Konzepts, in dem die Erzeugung und Verteilung zentral kontrolliert wird. Also die Erzeugung und Verteilung der Energie zentral kontrolliert wird. Wenn ihr Plan umgesetzt werden würde, wäre ein höherer Lebensstandard und weniger Verschwendung von nicht erneuerbaren Ressourcen die Folge, so meinten sie. Sie wollten ihre Studie 4 Jahre weiterführen, aber die Gruppe wurde 1921 aufgelöst. Ihre Arbeit blieb unvollendet. Howard Scott erklärte 1921 in einem Interview sachlich nüchtern, Zitat, die Techniker sind die einzige Gruppe, die wissen, wie Menschen zu Sachwerten kommen. Sie sind nicht die einzigen Hersteller. Sie sind aber die einzigen, die eine Ahnung davon haben, wie Produktion bewerkstelligt werden kann. Bankiers wissen es nicht. Politiker und Diplomaten wissen es nicht. Wenn diese Leute es wissen würden, hätten sie schon früher die Räder laufen lassen. Sie alle wollen Produktion. Jeder will das. Aber diejenigen, die den Laden am Laufen halten, wissen es nicht, wie die Dinge laufen. Während diejenigen, die das wissen, sprich die Techniker oder Technokraten, es bisher nicht zu ihrem Geschäft gemacht haben. Und sein Vorschlag war eben der, dass jetzt die Techniker die Regierungsämter übernehmen sollten und die Produktion überwachen sollten, in ganz besonderer Weise im Hinblick auf die Energieproduktion und Verteilung. Die Technokratie beschloss in den 1930er Jahren eine gewisse Popularität, denn man erhoffte sich von ihr eine Lösung der wirtschaftlichen Probleme während der großen Depression. 1933 gründete Howard Scott und M. King Hubbard, ein ehrgeiziger, junger Geopolitiker, die Organisation Technocracy Inc. Technocracy Inc. oder Technocracy Incorporated. Die beiden verfassten 1934 ein bedeutsames Werk mit dem Titel Technocracy Study Course, also das Studienbuch über die Technokratie. Dieses Buch wurde zur Bibel der Bewegung. M. King Hubbard wurde 1903 geboren und starb 1989. Eines ihrer Ziele war, ein wirtschaftliches System einzurichten, das die Zuweisung von Energieeinheiten anstelle von Preisen benutzen würde. Sie schlugen vor, alle Geldzeichenwährungen abzuschaffen. Die Technokratie stand im Gegensatz zu allen existierenden wirtschaftlichen Systemen, den kapitalistischen und sozialistischen, da diese auf einer Preis- anstatt einer Energiebindung beruhten. Selbst der Sozialismus setzte auf Käufe und Verkäufe, die von Einzelpersonen betätigt wurden, anstatt auf eine zentralisierte und überwachte Zuteilung von Ressourcen. Howard Scott und seine Gefolgsleute waren aber davon überzeugt, dass nur ein hoher Lebensstand garantiert und die Armut beseitigt werden würde, sobald sichergestellt sei, dass Ressourcen nicht vergeudet werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Rückkehr des Wohlstandes hat das Interesse an der Technokratie nachgelassen. Hubbard hatte 1937 einen Doktortitel in Geophysik erworben und begann, die grundlegenden Ideen der Technokratie an der Columbia University zu unterrichten. Columbia University ist eine der wichtigsten und bekanntesten Universitäten Amerikas. Er entwickelte die Hubbard-Peak-Theorie. Hubbard-Peak-Theorie. Heute bekannt als Peak Oil. Peak Oil. Peak bedeutet Spitze. Seine Theorie kann man folgendermaßen zusammenfassen. Wenn neue Energiereserven entdeckt werden, werden diese ausgebeutet. Dadurch verringert sich ihre Nutzkraft und Nutzbarkeit, sodass die Energiekosten sich massiv erhöhen werden. Solange die modernen Volkswirtschaften an fossilen Brennstoffen gebunden sind, werden sie destabilisiert und müssten einen Rückgang ihrer nationalen Wirtschaft in Kauf nehmen. Ich fasse das nochmal ganz kurz in meinen eigenen Worten zusammen. Das Öl nimmt ab, Preis des Öls steigt nach oben, die Nationen, die eben ihre Wirtschaft auf fossilen Brennstoffen basieren, sinken nach unten. Peak Oil Theory, Peak Oil Theory. Die Technokraten der 1930er Jahre waren durch eine einfache Tatsache benachteiligt. Die Technologie zur Umsetzung ihrer Ideen existierte noch nicht. Heute ist das anders. Zum einen haben die Popularität von Hubbards Peak-Oil-Konzept und zum anderen die weit verbreitete Angst über die von Menschen verursachte Klimaveränderung dazu geführt, dass die Nachteile einer nicht einheitlichen Weltwirtschaft bewusst wurden. Auch die globale Finanzkrise in den vergangenen Jahren machte deutlich, dass der Glaube an eine ungedeckte Geldzeichenwährung erschüttert ist und dass die Kaufkraft über einen längeren Zeitraum nicht erhalten werden kann. Es hat sich auch gezeigt, dass eine inflationäre Finanzpolitik nicht mehr wie früher in der Lage ist, Wirtschaftsdepressionen zu verhindern. Im Gegenteil, die katastrophalen Auswirkungen des Aufschwungs- und Abschwungszyklus werden dadurch erst ermöglicht. Deshalb sollte es nicht überraschen, dass die Technokratie in unserer Zeit ein Wiederkommen feiert. Webseiten, die dieses Thema aufgreifen, existieren in fast allen Ländern der westlichen Welt, aber besonders in Nordamerika und Kanada. 2005 wurde eine Organisation mit dem Namen Netz der europäischen Technokratie gegründet. Als eine, Zitat, eigenständige Forschungs- und Sozialbewegung mit dem Ziel, sowohl die Theorie als auch das Design der Technokratie zu erforschen und zu entwickeln. Zitat Ende. Alles, was heutige Technokraten brauchen, ist eine Strategie zur Schaffung und Umsetzung einer Kohlenstoffwährung, die von der globalen Elite aufgegriffen werden kann. Die Idee von Emissionsgutschriften existiert schon zum Zeitpunkt der Kyoto-Protokolle. Großbritannien beansprucht die Vorreiterrolle bei der Gründung des ersten binnenländischen wirtschaftsweiten Handelssystems. Dieses System hat sich rasant entwickelt. Die Vorstellungen zur Entwicklung einer Kohlenstoffwährung finden ihren Nachschlag in einer ständig größer werdenden Fachliteratur. Wir greifen einige Beispiele heraus. Und das sind nur ganz wenige Beispiele. Also wie gesagt, mindestens die letzten 6 Monate habe ich fast nichts anderes getan, neben all den anderen Aufgaben, die ich sonst noch tue, als mir Webseiten angeschaut, die eben auf Technokratie eingehen und dieses Konzept popularisieren. 1995 erschien ein Artikel im New Scientist, also im neuen Wissenschaftler, New Scientist mit dem Titel, Zitat, auf zu einer Kohlenstoffwährung, Zitat Ende. Die Autorin Judith Hanna schlug vor, Zitat, eine globale Quote für die jährliche Verbrennung fossiler Rohstoffe festzulegen und diese wiederum zu gleichen Teilen auf alle Erwachsenen in der Welt herunterzurechnen. Zitat Ende. 2004 brachte der Harvard International Review, Harvard International Review, eine neue Ausgabe mit dem Titel, Zitat, eine neue Währung, Zitat Ende, heraus. Zusammenfassend kann man sagen, dass diejenigen, die von einer langsamen globalen Erwärmung ausgehen, starke nationale Kohlenstoffwährungen befürworten, weil diese die wirksamste Schutzmaßnahme gegen die Erwärmung darstellen. Also noch einmal, die ganze Diskussion im Hinblick auf die Erderwärmung hat nur einen einzigen Sinn, die Einführung einer Kohlenstoffwährung. Das ist das Ziel hinter dieser Debatte. Nichts anderes, nichts weniger, nichts mehr. 2006 schlug der britische Umweltminister David Miliband vor, sich einmal, Zitat, ein Land, in dem Kohlenstoff eine neue Währung ist, Zitat Ende, vorzustellen. Entschuldigung. Zitat, wir haben Bankkarten, die beides, das Pfund, also das englische Pfund, das Pfund und Kohlenstoffpunkte speichern. Wir haben Strom, Gas und Treibstoff. Wenn wir Strom, Gas und Treibstoff kaufen, nutzen wir unsere Kohlenstoffpunkte sowie das Pfund. Um Kohlendioxidemissionen zu verringern, würde die Regierung Grenzwerte für die Menge an Kohlendioxid, die verwendet werden, festlegen. Zitat Ende. 2007 veröffentlichte die New York Times, wir sprechen über die New York Times, Hannah Fairfields Artikel, Zitat, wenn Kohlenstoff eine Währung wird, Zitat Ende. Fairfield erklärt, Zitat, zum Aufbau einer Kohlenstoffmarktes müssen seine Urheber eine Währung von Emissionsgutschriften schaffen, mit denen Marktteilnehmer handeln können. Zitat Ende. Sie zeigt auf, wie die sogenannte Cap-and-Trade-Maßnahmen in das größere Bild einer Wirtschaft passen, die den Energieverbrauch kontrollieren. Cap-and-Trade-Maßnahmen begrenzen die CO2-Ausstoß und macht die Ausstoßmenge gegen Zertifikate handelbar. In anderen Worten, Kohlenstoffwährung. Cap-and-Trade ist nichts anderes als die Art und Weise, wie in unserer Zeit die Kohlenstoffwährung eingeführt wird. Und wir sprechen hier in der Vergangenheitsform, nicht in der Zukunftsform. 2008 verband sich eine Unternehmensberatung mit dem vielsagenden Namen Point Carbon. Zu Deutsch Punkt Kohlenstoff, oder man könnte es auch umdrehen, Kohlenstoffpunkte. Mit der Bank of New York Mellon, um schnell wachsende Kohlenstoffmärkte zu beurteilen, und veröffentlichte ihre Ergebnisse in der Schrift, Zitat, auf dem Weg zu einer gemeinsamen Kohlenstoffwährung. Untersuchungen der Aussichten für integrale globale Kohlenstoffmärkte. Zitat Ende. Aus den zahlreichen Artikeln und Studien, die sich mit der Einführung einer Kohlenstoffwährung befassen, geht hervor, dass das Engagement globaler Großbanken in diesem Geschäft zunimmt. Dies ist auffallend, aber nicht überraschend. Im Besonderen haben die Banken JP Morgan Chase, Goldman Sachs und Morgan Stanley den Technokraten ihre Türen geöffnet, um bei der Realisierung von Gewinnen in Kohlenstoffmärkten zu assistieren. Also wir sprechen hier nicht von der Sparkasse hier in Bielefeld. Wir sprechen von JP Morgan Chase. Das ist vielleicht die größte Bank neben Goldman Sachs. Möglicherweise eine der größten Banken, zumindest, die es in dieser Welt überhaupt gibt. Dieser totalitären Bewegung stehen finanzkräftige Institutionen zur Seite, die fähig sind, das politische, wirtschaftliche und soziale System im Westen grundsätzlich zu verändern. Und wenn ich jetzt diesen Vortrag im Hinblick auf die Religion halten würde, würde ich jetzt natürlich in allererster Linie den Begriff Religion davor setzen. Religiöse, politische, wirtschaftliche und soziale Systeme werden diese Institutionen verändern. Im Moment arbeiten sie noch weitgehend im Stillen, damit sich die wesentlichen Ideen der Technokratie entwickeln können. Am 9. November 1909 veröffentlichte die britische Massenzeitung The Daily Telegraph einen Artikel mit dem Titel, Zitat, jedem in Großbritannien könnte ein Kohlenstofffreistellungsbetrag erhalten. Zitat Ende. Das ist der Titel dieses Artikels. Noch einmal, jedem in Großbritannien könnte ein Kohlenstofffreistellungsbetrag erhalten. Der Autor behauptet, dass die Vergabe einzelner Kohlenstoffzertifikate an jede einzelne Person der effektivste Weg sei, Treibhausgasemissionen zu verringern. Der Artikel wagt auch folgende Prognose, Zitat, hier schließt sich der Kreis mit Menschen, denen eine eindeutige Nummer zugeordnet ist, die sie beim Kauf von allem, was zu ihrer Kohlendioxidspur beisteuert, verwenden würden. Wie beim Besitz eines Bankkontos würden sie monatlich einen Auszug mit einer Aufzeichnung ihres Verbrauchs zugeschickt bekommen. Also ihres Verbrauchs von Kohlenstoff. Wenn sie ihren Fernseher anschalten, verbrauchen sie Kohlenstoff. Wenn sie mit dem Auto von hier in die Schweiz fahren, verbrauchen sie Kohlenstoff. All das wird minutiös aufgezeichnet. Und am Ende des Monats bekommen sie dann einen Auszug über die Menge des Verbrauchs an Kohlenstoff in diesem spezifischen Monat. Wenn ihr Carbon-Konto, also ihr Kohlenstoff-Konto, gegen Null ginge, würden sie für den Erhalt weiterer Kredite zahlen müssen. Zitat Ende. Punkt 2 könnte wie folgt zusammengefasst werden. Die Philosophie der Technokratie steckt hinter den Bestrebungen, eine globale Währung einzuführen. Erste Ideen gehen auf den britischen Philosophen Thomas Hobbes zurück, der von 1588 bis 1679 lebte. Der Franzose Auguste Comte, der von 1798 bis 1857 lebte, verwarf die Religion und Philosophie und legte das Augenmerk auf Beobachtung, Experiment, Datensammlung und statistische Prognosen. 1919 begann die Organisation der Technical Alliance of North America mit dem Studium der Energie- und Rohstoffressourcen, um den verschwenderischen Umgang mit Rohstoff einzudämmen. Einer ihrer Mitbegründer, der Ingenieur William H. Smythe, prägte den Begriff Technokratie. 2005 wurde die Organisation Netz der europäischen Technokraten gegründet. Die Technokraten meinen, dass mit einer globalen Kohlenstoffwährung die weltweiten Probleme der Klimaveränderung und der Wirtschaftskrise gelöst werden können. Globale Großbanken engagieren sich immer stärker mit der Einführung einer Kohlenstoffwährung. Und kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Und das werden wir relativ schnell abhandeln. Verlust der Freiheit. Drittens, der Verlust der Freiheit. Wenn wir uns die gegenwärtigen Initiativen zur Einführung einer Kohlenstoffwährung näher ansehen, liefert die Technokratie die alte wie die neue, vertraute utopische Themen. Die Technokratie verspricht laut Howard Scott, Zitat, absolute wirtschaftliche Sicherheit für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, von der Geburt bis hin zum Tod. Komplette Gesundheitsversorgung. Moderne, energieeffiziente Wohnungen für alle. Bildung, wohin man auf individuelle Begabung eingeht. Tragfähigen Nahverkehr, Beschäftigung für alle Arbeitsfähigen, die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt des Kontinents. Zitat Ende. Es fällt kein Wort über den völligen Verlust individueller Freiheit. Die Werbung hebt nur die vermeintlichen wirtschaftlichen Vorzüge hervor, ohne zu erklären, wie in diesem ausgeklügelten Sklavensystem Wohlstand erzeugt werden kann. Es fehlt die Einsicht, dass wahrer Reichtum produziert werden muss und nicht einfach durch die Schaffung einer neuen Währung ins Dasein projiziert werden kann. Der Nobelpreisträger und Ökonom Friedrich A. Hayek, das war ein Österreicher ursprünglich, der hatte in England hat er Ökonomie doziert, ging dann nach Amerika an die University of Chicago und schlussendlich kam dann zurück an die Universität in Freiburg in Deutschland, also im Breisgau. Friedrich A. Hayek bezeichnet die Philosophie hinter der Technokratie als Scientismus. Scientismus. Das ist ein Begriff, der fast äquivalent verwendet wird. Scientismus oder Technokratie. Das ist die auf Wissen und Wissenschaft gegründete Haltung. In einer eingehenden Analyse des Scientismus, oder man könnte sagen Technokratie, kam der Autor zur Schlussfolgerung, dass die Methoden zur Untersuchung und Manipulation natürlicher Phänomene nicht auf das soziale Verhalten des Menschen übertragen werden kann. Also so wie man ein Auto konstruiert und wenn man diese Methoden dann anwendet zur Kontrolle des Verhaltens der Menschen, das funktioniert nicht. Aber genau das ist das, was die Technokratie versucht zu verwirklichen. Und dieses Buch, The Counter-Revolution of Science, dieses Buch gibt es nur in Englisch, The Counter-Revolution of Science, ist ein äußerst empfehlenswertes und sehr gutes Buch. Friedrich von Hayek ist natürlich kein Christ und trotz alledem hat er sehr gut beschrieben, in der ersten Hälfte dieses Buches analysiert er die Denkvoraussetzungen, die Philosophie der Technokratie und zeigt genau auf, wo eben diese Denkvoraussetzungen ihre Fehler enthalten und eigentlich in sich widersprüchlich sind. Im zweiten Teil des Buches geht er auf die Geschichte der Technokratie ein und wie Sie sich sicherlich vorstellen können, widmet er einen großen Teil des zweiten Teils dieses Buches der Beschreibung des Lebens von Henri Saint-Simon. Auch sprach Hayek sich gegen die ungeheure Konzentration an Macht in den Händen der Technokraten aus. Also er hat sich dagegen gestellt. Deswegen ist das ein Buch, das ich würde ich Ihnen sehr gerne empfehlen möchte. Nur zu leicht könnte es geschehen, dass ein zum Wohle der Menschheit eingerichteter Wunschtraum in einen totalitären Albtraum umschlagen könne, wie der Autor George Orwell in seinem Bestseller 1984 darlegt. Zum Schluss des Vortrages fasse ich die Hauptaussagen zusammen. Die gegenwärtigen globalen Probleme rufen nach globalen Antworten. Eine globale Währung auf Basis der Kohlenstoffzertifikate scheint die Lösung zu sein. Das meinen zumindest die Technokraten, die der Technik in Wissenschaft und Politik eine vorherrschende Stellung einräumen. Die globale Elite in Politik, Wirtschaft und im Finanzsektor ist dieser Philosophie gegenüber aufgeschlossen. Mit Macht werden sie die Menschheit in das neue System pressen. Die Menschen werden ihre Freiheit verlieren. Der versprochene Wohlstand wird wohl wie eine Luftblase zerplatzen. Wie gesagt, das ist eine pessimistische Note, die ich hier am Ende anklingen lasse. Die positive Antwort habe ich Ihnen ganz am Anfang gegeben. Es ist eine Religion und wir müssen dieses System und wir müssen die Technokratie als Religion verstehen. Nicht als in irgendeiner Weise Philosophie, Ideologie, Politik, Finanzkonzept. Nein, es ist eine Religion. Das heißt, wenn es eine Religion ist, dann müssen wir geistliche Waffen verwenden. Die geistlichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen, werden uns in Epheser 6 ab Vers 10 vorgestellt. Sie kennen diese Passage, Schwert des Geistes, Wort Gottes, Gebet alle Zeit für die Heiligen, Helm des Heils, Schild des Glaubens, auf das wir die Folgenpfeile des Teufels abwehren können. Gut, ich belasse es einmal damit. Wie gesagt, ich habe viele Details ausgelassen und manches mag wirklich total utopisch geklungen haben, aber ich kann Ihnen versichern, dass hinter all diesen Gedanken, hinter all diesen Konzepten, die ich genannt habe, eine ganz große Finanzkraft steht, sprich JP Morgan Chase, Goldman Sachs und so weiter und so fort, die versuchen, das konkret umzusetzen. Und wir sprechen hier nicht über etwas, was in der Zukunft geschieht, sondern wir sprechen über etwas, was schon in der Vergangenheit begonnen hat. Kevin Trade ist offizielle Politik in Amerika. Wir haben etwas Ähnliches hier in Europa. Der nächste Schritt ist die konkrete Einführung einer Kohlenstoffwährung. Gehe ich davon aus, dass das geschehen wird? Ich gehe absolut davon aus, dass das geschehen wird. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht nicht in 5 Jahren. Aber das wird so geschehen. Und wir müssen uns darauf einrichten. Können wir das verhindern? Wir können das nicht verhindern. Aber wir müssen uns darauf einstellen. Und wir müssen uns in irgendeiner Weise einen gewissen Freiraum schaffen, wo wir dann doch noch existieren können. Und das bedeutet für den Einzelnen ganz bestimmt enorme Opfer, die man auf sich nehmen muss. Also wir als Familie mussten Deutschland verlassen. Das ist eine andere Geschichte, aber doch irgendwo auch eine Geschichte, die mit dieser Sache in Verbindung steht. Denn Sie können sich vorstellen, und ich kann Ihnen ein ganzes Buch darüber zu lesen geben. Sie können sich vorstellen, dass ganz besonderweise die Bildungspolitik von den Technokraten ins Visier genommen wurde. Und ich spreche hier von den Technokraten Anfang des 20. Jahrhunderts. Also es bedeutet, dass wir Opfer auf uns nehmen müssen, dass wir flexibel sein müssen. Wenn uns die Möglichkeit, in Deutschland zu leben, genommen wird, dann ziehen wir in die Schweiz. Wenn in der Schweiz das nicht mehr möglich ist, dann ziehen wir nach Österreich oder nach Amerika. Oder. Das mag jetzt vielleicht alles komisch klingen. Aber Sie müssen sich mit diesem Gedanken anfreunden. Wenn es nicht so kommen wird, wenn es nicht konkret so drastisch kommen wird, dann können Sie Gott dankbar sein dafür. Ich persönlich versuche mich mit einer spezifischen zukünftigen Situation für mich selbst anzufreuen, so schwierig das auch ist. Und ich sage Ihnen auch ganz, ganz klipp und klar, wenn man viel Geld hat, ist es einfacher. wenn man nicht sehr viel Geld hat, dann ist es schwieriger, von der Schweiz nach Amerika umzusiedeln oder wie auch immer. Aber es gibt ein wunderbares geistliches Prinzip in der Schrift und das heißt Gottes Vorsehung. Und wir haben wunderbare Verheißungen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben immer noch den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Und das ist unser erster und einziger Auftrag. Nutzen wir die Zeit, die uns Gott dazu zur Verfügung stellt. Und zwar mit aller Kraft. Und das ist das, was ich tue. Also ich lebe das, was ich sage. Ich versuche mit all den Mitteln und Möglichkeiten, die Gott mir zur Verfügung stellt, das Evangelium zu verkündigen und Gläubige eben dazu zu animieren, das Gleiche zu tun. Und wir haben einen großen Gott. Und Sie dürfen auch nie vergessen, was in Offenbarung 17, Vers 17 steht. Das können Sie zu Hause einmal nachlesen. Wer ist derjenige, der die Kontrolle über die Dinge dieser Welt besitzt? Offenbarung 17, Vers 17. Wenn die schlimmsten antichristlichen Mächte am Wirken sind, wer steht über all diesen Mächten? Nun, Sie kennen die Antwort. Das ist unser souveräner, allmächtiger, ewiger Gott, der sich in Jesus Christus uns offenbart hat. Gut, ich habe dem Werner versprochen, dass ich noch zur Verfügung stehe für Fragen, wenn Fragen noch da sind. Und ich gehe gerne auf Fragen noch ein, wenn das Bedürfnis besteht. Zuerst dort hinten.
Ja, viele Christen sehen ja heute die Bedrohung durch den Islam, nicht der vormarschiert. Wenn es die Technokratie nicht dazu kommt, da kommt es ja auch gar nicht so aus. Der Hirnekopf der Kinder der am Wirken sein. Und da ist dann noch China, wenn es so Russland, ob die so alle mitmachen in diesem Konzert.
Ja, die machen absolut mit. Das erste Land, das sich offiziell als Technate, also so wird das Land bezeichnen, das die Technokratie eingeführt hat, Technate. Das erste Land, das sich offiziell als Technate bezeichnet hat, ist China. Sie streiten sich mit Chile über ja, über die Sache, wer das erste Land gewesen ist. Also Chile und China könnte man als erste Länder nennen. Das nächste Land, das sich als Technokratie versteht, ist Russland. Und zwar Russland nach dem Sturz des Kommunismus. Und dann könnten wir natürlich die Europäische Union sofort anschließen. Aber die zwei Länder, die sich in ganz besonderer Weise hervortun, oder die drei Länder, die sich in ganz besonderer Weise hervortun, um dieses System in ihrem Land einzuführen. Es ist noch nicht konkret eingeführt, aber die versuchen, und zwar alles versuchen, um dieses System einzuführen, sind Amerika, Kanada und Großbritannien. Ja.
Eigentlich könnte ich dir gleich 3 Dutzend Fragen stellen, aber bei einer werde ich es mal benennen lassen. Du hast unterschieden zwischen Kapitalismus, Sozialismus und Technokratie. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke, kommt mir die Technokratie nur vor wie ein Neuaufguss des Sozialismus. Sprich, war der Staat oder die Partei hat immer recht. Der Bürger ist der Dumme, macht alles, was der Staat will, er ist sicherlich freiwillig ausbeuten, ist dabei glücklich. Oder ist das jetzt
ja
zu vergessen?
Nein, das ist eine ganz wichtige Frage und die muss beantwortet werden. Ich bin dir dankbar, dass du diese Frage gestellt hast. Es ist eine sehr komplexe Frage und ich kann jetzt nicht alles beantworten, was ich jetzt sagen müsste. Das Erste ist, Technokratie ist etwas ganz anderes als Kapitalismus und Sozialismus. Etwas ganz anderes. Das ist der absolut wichtigste Gedanke, den man sich über Technokratie merken muss. Es ist etwas ganz anderes. Denn Kapitalismus, wie ich es gesagt habe, und Sozialismus beruhen auf dem Geldzeichensystem. Die Technokratie beruht auf einer Kohlenstoff-, sprich einer Rohstoffwährung. Es geht in einer Technokratie nicht mehr darum, irgendetwas zu verdienen, sondern eben diese Währung wird einem gegeben oder auch entzogen. Der zweite Gedanke, den du angesprochen hast, ist in gleicher Weise wichtig. Die Technokratie ist fast identisch mit dem, was wir unter Kommunismus verstanden haben. Und zwar liegt das daran, weil Henri Saint-Simon nicht nur der Begründer der Technokratie gewesen ist, sondern auch des christlichen Sozialismus. Also man nennt es christlicher Sozialismus. Das heißt, es gibt ganz konkrete Übereinstimmungen zwischen dem, was wir als Sozialismus oder Kommunismus kennen, und der Technokratie. Und deswegen ist es auch sehr naheliegend, um ein konkretes politisches Beispiel zu nennen, deswegen ist es sehr naheliegend, zum Beispiel Barack Obama als sozialistischen Präsidenten anzusehen. Und dazu müsste man sagen, es stimmt nicht. Er ist kein sozialistischer Präsident. Im Gegenteil, er freut sich, wenn man ihn als Sozialist ansieht, denn er ist kein Sozialist. Er ist Technokrat. Und er verbirgt sich, er verwendet die falsche Vorstellung über ihn als Sozialist, als Schutzmantel, um seine eigentlichen Absichten als Technokrat dahinter verbergen zu können. Nein, man muss ihn als Technokrat ansehen und er ist der paradigmatische Technokrat unserer Zeit. Und wenn man ihn aus diesem Blickwinkel betrachtet, dann macht vieles viel mehr Sinn. Zum Beispiel die Gesundheitsreform. Okay, das ist ein wesentlicher Aspekt der Technokratie, Gesundheitsreform. Und dafür ist er sofort bekannt geworden, dass er das durchgesetzt hat in Amerika. Okay, Cap and Trade, Einführung einer Kohlenstoffwährung, das ist das, was er durchgesetzt hat. Er ist Technokrat und das kann man ganz besonders dort sehen, wo man den paradigmatischen Technokraten der Vergangenheit heranzieht. Und das ist Brzezinski. Brzezinski war der nationale Sicherheitsberater Präsident Jimmy Carters. Also in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren war Brzezinski der nationale Sicherheitsberater Carters. Und er war der paradigmatische Technokrat. Das kann man beim Lesen seiner Bücher feststellen, Between Two Ages Der Untertitel weiß ich jetzt wortwörtlich nicht, aber verwendet den Begriff Technotronic. Und Technotronic ist einfach nur ein Äquivalent für Technokratie. Also das ist ein ganzes Buch, das er über die Technokratie geschrieben hat. Aber er verwendet nicht den Begriff Technokratie, sondern Technotronic. Kommen wir zurück zu Brzezinski. Die Beziehung zu Barack Obama ist die, dass der hauptsächliche Berater von Barack Obama Sohn von Brzezinski ist. Also Brzezinski ist schon ein bisschen zu alt für diese Aufgabe. Dafür hat er seinen Sohn engagiert. Das ist der prinzipielle Berater von Barack Obama. Als es noch nicht entschieden war, wer der neue Präsident werden würde, als eben John McCain und Barack Obama versuchten eben die Präsidentschaft zu erringen, hat sich herausgestellt, dass der prinzipielle Berater von John McCain der zweite Sohn von Brzezinski gewesen ist. Also egal, wer Präsident werden würde, einer der beiden Söhne von Brzezinski würde am Hebel der Macht sitzen. Ja, das ist auch ein Beispiel dafür, dass es sich nicht lohnt, für einen oder den anderen zu wählen. Man bekommt einen Brzezinski im übertragenen Sinne auf dem Thron, ohne dass man das weiß. Okay? Ja.
Wann werden die denn mit diesen Gedanken konfrontiert? Oder ist das alles denen gar nicht bewusst? Oder machen sie es trotzdem?
Nein, es ist ihnen schon bewusst. Es ist nicht allen bewusst. Den führenden Leuten ist es bewusst. Aber wie die Mechanismen hier wirken, wie diese Leute zu diesem Wissen kommen, oder wie sie animiert werden, dieses zu tun und jenes zu lassen, ja, diese Mechanismen sind über einen Zeitraum von über 100 Jahren ausgeklügelt worden. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Lest Sie dieses Buch durch. Da bekommen Sie den ganzen geschichtlichen Hintergrund, wie das getan wurde. Und eine Organisation in Amerika ist in ganz besonderer Weise hier zu nennen. Das ist die Organisation mit dem Namen Council on Foreign Relations. Council on Foreign Relations. CFR, abgekürzt. Und wenn Sie wissen, dass jemand Mitglied dieser Organisation ist, und das sind pro Jahr ungefähr 2500 bis 3000 Mitglieder, und die Mitgliedschaft ändert sich pro Jahr, und man muss eingeladen werden, um überhaupt Mitglied dieser Organisation werden zu können. Und wenn Sie wissen, dass jemand Mitglied dieser politischen Organisation ist, dann wissen Sie, dass er sich dafür einsetzt, eine Technokratie einzurichten. Diese Organisation ist Gegenstand dieser Studie. Council on Foreign Relations. Council on Foreign Relations. Eine Sekunde, Dieter. Es gab eine Kontroverse in Amerika vor circa einem Jahr. Ich kann Ihnen die Zeitungsartikel oder die Artikel darüber im Internet nennen. Das geht schon zurück auf das Jahr 2007, Ende 2007, wo ein Reporter Rick Warren kritisierte, wieso er nach Syrien gegangen ist. Und als er zurückkam, hat er gesagt, ja, es gibt jegliche religiöse Freiheiten in Syrien, die Christen werden nicht verfolgt und so weiter und so fort. Und darüber wurde er kritisiert, über diesen Aussagen. Und dann hat Rick Warren ein E-Mail an diesen Journalisten geschrieben und hat gesagt, lieber Joseph Warren, so heißt dieser Journalist, ich weiß viel mehr über Politik als du. Ich weiß viel mehr über Syrien, als du es weißt. Denn ich bin Mitglied des Council on Foreign Relations. Und dann gab es in Amerika einen riesigen Aufschrei, weil viele Christen in Amerika wissen, was sich hinter dem CFR verbirgt. Und dann hat Rick Warren seinen Sprecher nach vorne geschickt und, Und der hat dann gesagt, ja, Vicon hat es irgendwo, oder Joseph A. hat es irgendwie falsch verstanden. Vicon ist natürlich kein Mitglied des CFA. Das muss er irgendwie falsch verstanden haben. Und dann hat Joseph A. einen neuen Artikel geschrieben, hat gesagt, ja, der Informant, der ihm diese Informationen zugesteckt hat, war Vicon selbst. Und er hat es schriftlich vor sich liegen. Nun gut. Es ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und als Vicon 2008 auf dem World Economic Forum in Davos in der Schweiz teilgenommen hat, gab er ein Interview, ein öffentliches Interview, das dann auf Video aufgezeichnet wurde. Und das habe ich auf meinem Computer, wenn Sie sehen möchten, ich kann es Ihnen zeigen. In diesem öffentlichen Interview gibt er unter anderem zu, dass eins seiner Ziele das ist, Kirche und Staat zu verbinden. Das ist das eine, was er in diesem Interview zugibt. Das andere ist, dass er Mitglied des Council on Foreign Nations ist. Also er gibt es zu. Man weiß, was er versucht zu beabsichtigen. Man weiß es. Zumindest wissen es diejenigen, die wissen, was hinter dem CFA sich verbirgt. Technokratie und, wie habe ich es heute Morgen genannt? Sakralismus. Dort hinten, irgendwo, dort hinten.
Und zur Folge, wir hören ja vom Emissionshandel. Das ist ja, glaube ich, das, was darauf hinzieht, ne?
Absolut, richtig.
Okay, noch ein anderes Thema. Ich arbeite bei Siemens und die spielen momentan schon bei dieser ganzen Sache Grüne Welle eine große Rolle.
Ja.
Momentan so eine Welle auch aufgeflammt jetzt, Smart Grid, also intelligente Strom.
Ja, absolut. Technokratie.
Also geht es ins Technokratische?
Das ist einer der wichtigsten Gedanken der Technokratie. Kontrolle des Energieverbrauches.
Ja, so soll es sein. Also man stellt
so eine Vision nach Hans Schuster. Ja, es gibt einen ganz... Also ich arbeite zusammen mit verschiedenen Wissenschaftlern in Amerika in dieser Hinsicht und wir haben einen Artikel geschrieben, einen 7-seitigen Artikel über Smart Grid, wie das mit der Technokratie zusammenhängt. Ich kann Ihnen diesen Artikel geben, wenn Sie ihn haben möchten.
Ich sehe schon unter dem durch die Nachrichten und ich sag mal, die Tendenzen einfach, dass er immer mehr aufkommt und mein Kommentar.
Ja, genau das ist das. Hier.
Sehen Sie das so, dass die Europäische Union das wiedererstarkende Römische Reich aus dem Spanien ist? Und wenn ja, ist das der Grund, warum Sie jetzt vorhin als Beispiel so genannt haben, man könnte ja nach Amerika auswandern? Ist es da irgendwie sicherer oder ist das...
Nein. Ich habe Amerika genannt, weil meine Frau Amerikanerin ist. Es ist für mich einfacher, nach Amerika zu gehen. Hat nichts mit deren hier zu tun. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier befinden wir uns absolut im Bereich des Spekulativen. Kann sein, kann auch nicht sein. Ja, müssen wir abwarten. Ja, der Herr da hinten, der hat sich schon lange gemeldet. Nein, nein, aber Mitglieder der Bilderberger sind Mitglieder im Council on Foreign Relations. Ja, Bilderberger sind zwei verschiedene Dinge. Die arbeiten natürlich Hand in Hand. Aber die Bilderberger gibt es erst seit 1954 und sind von der Mitgliedschaft, es gibt eigentlich keine Mitglieder. Die Leute werden einfach eingeladen zu diesen jährlichen Sitzungen. Und eine Council on Foreign Relations gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts.
Zu diesem Henri habe ich noch eine Frage, weil er Mitglied, also aus seiner Biografie ist das zu entnehmen, dass der Mitglied einer Freimaurerordnung
war? Nein, ist er nicht gewesen. Aber Sie haben recht, dass wir die Freimaurerei hier nennen müssen, denn viele Konzepte, die Henri Saint-Simon übernommen hat, entstammen der Freimaurerei. Er selbst war kein Freimaurer. Die Gedanken entstammen der Freimaurerei, richtig. So ist es.
Wann ist die Bilderberg der Korn jetzt seiner Schweiz?
Nein, Council on Foreign Relations. Wenn Sie auf die.
Weltwirtschaftsforum
in Davos, richtig. Wenn Sie auf die Webseite des Council on Foreign Relations gehen, ich denke, es ist cfa.org. Und sich die Mitgliedsliste anschauen, die wird dort veröffentlicht. Sie werden den Namen Vicon dort vorfinden. Also das ist nicht mehr etwas, was jetzt verborgen wird oder wo Rick Warren sich scheut, das in, die, in der Öffentlichkeit zu sagen. Richtig. Ja, nicht heute, aber ich werde darauf eingehen, richtig. Das habe ich jetzt da akustisch. Ja, richtig. So ist es, genau. Ja, und deswegen brauchen Sie einen Rick Warren, richtig. Und einen Brian McLaren, genau. Sicher. Richtig. Verführung, absolut. Korrekt. Ja. Ja. Und es wird immer Christentum genannt, komischerweise. Dort hinten und dann Sie. Zuerst Sie und dann Sie. Ja, genau.
Okay, meine Frage zieht eher auf das Währungssystem ab. Also Sie haben gesagt, Kohlenstoff, ja, wird die neue Währung sein.
Ist sie schon in einem gewissen Sinne. Okay. Nicht im absoluten Sinne, aber okay.
Ja,
genau.
Wir bezahlen ja schließlich noch mit Euro.
So ist es, genau.
Wenn Kohlenstoff der Energieträger oder die Energiegewinnungsquelle der Zukunft ist, und wir ja mit Währungsmitteln, wie uns bekannt ist, relativ effizient umgehen.
Ja.
Also sprich, die Verschwendung von Geld
ja.
ist normalerweise minimiert.
Ja.
Könnte es dann nicht vielleicht sogar ein logischer und nur guter Gedanke sein, dass die zukünftige Energiequelle als Währungsmittel zu verwenden, um somit eine Verschwendung von Ressourcen zu vermeiden?
So wird es gesagt. Das ist das Ziel. Das ist das Argument.
Also nach dem ökonomischen Prinzip jetzt einfach zu sagen, da auch vor dem Hintergrund des Umwelt- oder des Klimawandels,
genau.
Wir müssen diese Energie jetzt einfach verschwendungsfreier
nutzen. Richtig.
Und
richtig.
Können wir das erreichen, indem wir das quasi so handhaben wie Währung? Denn
genau.
Es hat sich gezeigt, dass Währung am verschwendungsfrei genutzt wird. Oder relativ verschwendungsfrei genutzt wird.
So ist es eben eine Rohstoffwährung. Wenn man dann Kontrolle ausüben kann auf die Verwendung dieser Währung. Also wie mit dem Smart Grid. Also als wir in die Schweiz umgezogen sind, war es so, also wir hatten keine Ahnung, wie das in der Schweiz funktioniert. Es hat fast ein ganzes Jahr gebraucht, bis wir alle Formulare ausgefüllt haben und so weiter und so fort. Wir hatten absolut keine Ahnung. Und dann hat die Joy morgens so zwischen 10 und 12 versucht, unsere Kleider zu waschen. Und plötzlich hört die Waschmaschine auf zu arbeiten. Was ist jetzt los? Wir sind erst eingezogen, jetzt funktioniert die Waschmaschine schon nicht mehr. Alles andere funktioniert, nur die Waschmaschine funktioniert nicht mehr. Und was geht hier los? Und dann kam ein schweizerischer Bekannter zu uns. Der sagt, ja, in jedem Kanton ist es anders, wird es anders geregelt. Er hatte auch keine Ahnung, er wohnt in einem anderen Kanton. Ja, okay, was passierte ja? Also alle Knöpfe gedrückt, lief nichts mehr. Naja, gut, dann haben wir eben gewartet und plötzlich läuft alles wieder. Naja, schlussendlich haben wir herausgefunden, das wird einfach abgestellt. Zu einem bestimmten Zeitraum darf ein Schweizer in diesem Kanton seine Wäsche nicht waschen. Und es wird von dem Elektrizitätswerk kontrolliert. Die schalten einfach den Strom ab. Und zwar nur für die Waschmaschine. Für alles andere funktionierte. Okay? Das dachte ich auch. Also man lernt doch manches hinzu, wenn man tatsächlich in einem Land lebt. Aber so wird es getan. Dann in der Zukunft wird kontrolliert, wie lange es die Fernseher schauen dürfen. Sie haben überhaupt keine Kontrolle darüber. Oder wie lange Sie Ihre Bibel morgens, oder wann Sie anfangen dürfen, Ihre Bibel morgens zu lesen, wenn es noch dunkel ist. Wenn man sich auch nicht, ja. Heutzutage hört man sich die Bibel an, von iPod, richtig. Aber so wird es getan, okay? Und das wird in Europa so eingeführt. Das ist Smart Grid. In Amerika wird es konkret durchgeführt. Wie gesagt, wir haben mindestens 7 Seiten darüber geschrieben, wie das konkret in Amerika durchgeführt wird. Smart Grid. Also Grid, das ist die Stromvernetzung, richtig. Stromvernetzung. Und Smart bedeutet einfach, dass die Energiefirma bestimmt, wann sie zu welcher Zeit welches Gerät benutzen können.
Wobei, das ist Smart Meter.
Ja, Smart, das ist Teil dieses, richtig. Ich sage es sehr verkürzt. Richtig, das. In diesem Artikel wird es noch viel besser und detaillierter erklärt, richtig. Smart Meter, genau. Es wird einfach kontrolliert, wie Sie den Strom verwenden und zu welcher Zeit Sie den Strom verwenden. Genau. Ja, absolut, natürlich. Ja, auch da, als ich hierher gefahren bin mit im Zug, im ICC, ein anderer Zug, den ich eigentlich ausgesucht hatte, ich wollte nach Hannover und von Hannover nach Bielefeld und wurde dann umgeleitet nach Köln und von Köln nach Bielefeld. Ja, ein bisschen, also es kam auf die gleiche Zeit heraus, aber naja, egal. Auf jeden Fall im ICC war so eine Broschüre ausgelegt von der Deutschen Bundesbahn mit einem schönen Bild von Helmut Schmidt. Und ja, ich habe zu Hause oder auf dem Computer, irgendwo mein Computer, dort, Zimmer 114, auf meinem Computer habe ich ein schönes Bild von Helmut Schmidt, als er vor der Gruppe der Bohemian Grove Clubs gesprochen hat. Also der hat auch dazu gehört.
Er schreibt ja ganz oft in seinem Buch
dieses Buch habe ich zu Hause. Und in diesem Buch beschreibt er seine Erfahrung im Bohemian Grove. Also auf einer Seite beschreibt er das ganz kurz. Also er geht nicht auf die Details ein. Aber ich habe es in diesem Buch gelesen. Und ich habe das Bild zu Hause. Also auf meinem Computer. Grove. Ja, Bohemian Grove. Das ist ein Club in Kalifornien. Aber die Vernetzung ist nicht direkt. Aber viele Mitglieder des Council of Foreign Relations sind auch Mitglieder oder eingeladene Leute, Gäste dieses Clubs. Genau.
Haben. Wir haben es ja erlebt, dass im Bereich des Kommunismus die Leute nicht so gearbeitet haben, weil es sich nicht gelohnt hat.
So ist es, genau.
Ja, aber diese Kohlenstoffwährung, sich dafür einzusetzen, dafür etwas zu tun, das lohnt sich doch nicht. Und dann käme ja alle Produktion zum Stillstand.
Ja, das ist wahrscheinlich zu erwarten, richtig. Das werden wir abwarten müssen, was dann geschehen wird. Es wird ins Chaos führen, ganz bestimmt.
Ja.
Aber Chaos ist in diesem Sinne gut, denn das gibt uns noch eine gewisse Freiheit. Gut, herzlichen Dank.
Nochmal offiziell, aber ich kann ja auch privat noch weiterhin.
Ja, gut.
Ich setze mal einen offiziellen Schlusspunkt, die Leute sind, dann mache ich nach vielleicht noch privat noch weiterreden.
Ja, ich bin ziemlich müde.